Und Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Ninive lag am furchtbaren Ufer des Tigrisflusses. Und der Mann, der in dieser riesigen Stadt Ninive eine Evangelisation durchführen sollte, war der Prophet Jona. Und ich möchte einfach einen Text vorlesen aus dem 2. Könige Kapitel 14 und dort den Vers 25. 2. Könige 14 und dort den Vers 25. Da wird uns gesagt, Jerobeam stellte wieder her das Gebiet Israels von Hamat bis ans Salzmeer nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knechten Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gad Hefer war. Also Jona ist in Gad Hefer zur Welt gekommen, und damit wir uns eine Vorstellung machen können von der geografischen Lage, darf ich nun bitten, das erste Bild hier an die Tafel zu werfen. Es kommt gleich. Ich werde einige Worte dazu auch sagen. Okay, wir haben hier unten Gad Hefer. Hier ist dieser Jona zur Welt gekommen. Vielleicht mache ich das andere Licht auch noch aus. Ich weiß nicht, wo das ausgeht. Naja, gut, Gad Hefer liegt zwischen dem See Genezareth und zwischen dem Berg Karmel. Von Gad Hefer bis nach Nazareth waren es circa 5 Kilometer. Also der Jona ist in der Nähe der Stadt aufgewachsen, in der Jesus Christus lange gelebt hat. Wenn ich an Kana denke, Kana ist uns bekannt. Dort hat Jesus sein erstes Wunder vollbracht. Und zwar hat er dort auf der Hochzeit aus Wasser hat er Traubensaft gemacht. Also Jona ist also ist hier aufgewachsen in Gad Hefer und ganz in der Nähe, dort wo unser Herr Jesus Christus gelebt hat über viele, viele Jahre. Jona war ein von Gott berufener Prophet, wie wir es im 2. Könige gelesen haben. Und Jona kommt im Alten Testament zweimal vor. Einmal in seinem Buch, in diesem prophetischen Buch Jona, und zum anderen in 2. Könige Kapitel 14. Und dass Jona wirklich gelebt hat, das entnehmen wir aus den Worten Jesu. Denn Jesus, er sagt, so wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, so werde ich 3 Tage in der Erde liegen. Und nun darf ich euch herzlich einladen, mit mir das Buch Jona aufzuschlagen, und wir werden immer wieder das ein und andere Wort daraus vorlesen. Ich darf jetzt schon darum bitten, das zweite Bild. Jona Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Jona bekam also den Auftrag, da fehlt noch etwas. Ah ja, richtig. Jona bekam also den Auftrag, von hier, von Gad Hefer, nach Ninive zu gehen. Ihr Lieben, diese Distanz war circa 1000 Kilometer. Und dort sollte Jona hingehen und das Wort Gottes verkündigen, beziehungsweise eine Evangelisation durchzuführen. Nach Ninive zu gehen und zu predigen, war sehr ungewöhnlich und auch unangenehm, denn Ninive gehörte nicht zu Israel. Auch zählten die Bewohner der Stadt zum Abschaum der Menschheit. Und Assyrien mit seiner mächtigen Hauptstadt Ninive war der Feind Israels. Und nicht zuletzt, Ninive hat dem Jona in keiner Weise gelegen. Wir können es jetzt wieder ausschalten. Apropos Abschaum der Menschheit. Am Schluss vom Vers 2 heißt es, ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Einen ähnlichen Wortlaut hat der Herr Jesus benutzt, als er den Abraham besuchte und über die Sünden von Sodom und Gomorra sprach. Und dieselben Worte gebrauchten die zwei Engel, als sie Lot besuchten und über die Sünden von Sodom und Gomorra sprachen. Übrigens, der Wortlaut, ihre Bosheit ist vor mich gekommen, ist ein Hinweis dafür, dass Jesus Christus wirklich der Weltenrichter ist. Denn er sagt, die Bosheit ist vor mich gekommen. Und Jesus wird einmal der Richter sein für alle Heiden, für alle Namenschristen, für alle Ungläubigen. Ich habe mich gefragt, lieber Gott, warum sollte Jona dieser verkommenen Stadt das Evangelium bringen, beziehungsweise diese verkommene Stadt evangelisieren? Und beim Nachdenken bin ich für mich persönlich auf eine plausible Antwort gekommen. Unser Herr kennt alle Menschen. Und ihm war bekannt, dass es in Ninive Menschen gab, denen es ein Bedürfnis war, etwas Besseres zu erfahren. Ihnen war es ein Bedürfnis, das zu bekommen, was sie suchten. Gott wusste, wenn sie ihn kennenlernen würden, dann würden sie das Böse aufgeben und ihn als den wahren Gott anbeten, ihn verehren. Doch der Diener Gottes hatte kein Interesse an der Rettung der Stadt, noch ihrer Bewohner. Diesem unmenschlichen Volk zu helfen, bedeutete für Jona eine gewaltige Demütigung. Es muss schon eine große Abneigung im Herzen eines Menschen vorhanden sein, wenn ihm über 120.000 Menschen gleichgültig sind. Denn nach Jonas Predigt später haben sich die Menschen in Ninive bekehrt. Und Gott hat diese Stadt nicht vernichtet, noch ihre Einwohner. Und von Jesus hören wir immer wieder: Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch versklaven. Von unserer Seite aus sollten wir alles tun, um unsere Feinde zu lieben. Was natürlich unser Gegenüber tut, müssen wir ihm überlassen. Aber wir sollten ihn lieben. Diesbezüglich sollten wir Christen in Bezug auf Nichtchristen eine Unterscheidung machen. Jona, der in Gathhefer lebt, circa eine Stunde von Nazareth entfernt, der zum Stamm Sebulon gehört, verließ, nachdem er den Auftrag von Gott erhalten hatte, sofort seinen Heimatort. Und du hast es schon hochgezogen, aber ich brauche noch mal das zweite Bild. Jona verließ also seinen Heimatort, aber nicht, um nach Nordosten zu gehen, also nach Ninive zu gehen, etwa diese 1000 Kilometer, sondern Jona, er ging gerade in die entgegengesetzte Richtung nach Südwesten, und zwar nach Jaffo. Und Jaffo liegt von Gathhefer circa 80 Kilometer entfernt. Und ich lese jetzt den Vers 3. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, um vor dem Herrn zu fliehen. Jona, kann man es ein bisschen rüberschieben? Dankeschön. Also Jona, der also hier lebte, der hierher gehen sollte, sagte, nee, das mache ich nicht. Ich gehe genau in die entgegengesetzte Richtung, ich gehe nach Jaffo. Und meinte, wenn er in Jaffo ist, dass er die Möglichkeit hat, vor dem Herrn zu fliehen. Heute heißt Jaffo Jaffa. Ihr Lieben, Der Prophet Jona machte sich auf den Weg, um vor Gott zu fliehen. Wie ist es möglich, ein Diener Gottes, der einen ganz deutlichen Auftrag bekommen hat, weigert sich, Gott zu gehorchen? Unser Gott hatte hier und da nicht nur seine Not mit dem Volke Israel und mit den Heiden, sondern auch mit seinen Propheten. Und wie ist es mit uns? Hat er hier und dort auch unsere Not, seine Not mit uns? Auch Adam und Eva meinten, sich vor Gott verstecken zu können. Und Jona meinte, vor Gott fliehen zu können. Und das, obwohl Jona ganz genau wusste, dass man vor Gott nicht fliehen kann. Und ich denke, dass uns dieser Text sehr gut bekannt ist. Ich möchte ihn einfach zitieren aus Psalm 139. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würde mich auch dort deine Hand führen und deine rechte Hand mich halten. Es gibt also keine Möglichkeit, so sagt der Prophet, vor Gott zu fliehen. Ihr Lieben, Gott erreicht uns auch am entferntesten Ort. Wir können zwar vor einem Menschen fliehen, wir können aus einem Land fliehen, wir können natürlich auch versuchen, vor Gott zu fliehen, aber bevor wir uns von ihm distanzieren, appelliert er an unser Gewissen. Aber nie wird er uns mit Gewalt zurückhalten, denn er gab uns einen freien Willen. Doch eines muss uns klar sein: einem Allwissenden und einem allmächtigen Gott können wir nicht entwischen. Denkt einfach an Psalm 139, an Adam und Eva und an Jona. Gott geht es darum, uns kundzutun: du bist nicht allein. Ich bin für dich da. Ich will dir helfen. Ich habe keine Gedanken der Rache, sondern ich habe Gedanken des Friedens. Und ich wiederhole: Jesus lässt dir und mir und Jona die Möglichkeit wegzulaufen. Jesus lässt uns frei entscheiden, aber keine Sorge. Er holt uns immer wieder ein, doch nicht um uns zu strafen, sondern um uns zu helfen. Ich bin für dich da. Ich möchte nicht, dass du deinen eigenen Weg einschlägst. Bist du, der du heute Morgen hier in der Gemeinde bist, bist du auch schon mal wie Jona vor Gott weggelaufen? Vor Gott geflohen, entweder mit dem Auto, mit dem Schiff, im Flugzeug oder im Zug? Und dieses, obwohl Gott dir einen ganz bestimmten Auftrag gegeben hat. Wer von uns ist ein moderner Jona? Ich habe so einen modernen Jona kennengelernt. Er bekam den Auftrag von Gott und er hat das Gefühl: sei mein vollzeitiger Prediger oder Evangelist. Und dieser junge Mann, er wollte einfach nicht. Er ist nach Australien geflohen. Und in Australien ging es ihm hervorragend. Aber dann kam er in eine große Not und er musste zurück nach Deutschland. Und als er wieder in Deutschland war, sagte er: Gott, ich bin nun bereit, dir zu dienen. Jona kam also in Jaffo an. Und nun fällt mir einiges Interessantes auf. Ihr Lieben, hier in Jaffo, da lag ein Schiff, ein sehr großes Schiff. Und dieses Schiff wollte nach Südspanien fahren, nach Tarsis. Also von hier aus, von Jaffa bis nach Tarsis, sind es circa 4000 Kilometer. Und die Hebräer haben damals gedacht, Tarsis ist das Ende der Welt, danach gibt es nichts mehr. Und Jona hat für sich gedacht, wenn ich dorthin fliehe, dann wird mich Gott nicht erreichen. Als er in Jaffo lag ein Hochseeschiff, das bis an das Ende der Welt fahren wollte. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, auf dem Schiff gab es noch einen Platz, und zwar für Jona. Und dann gibt es noch ein drittes. Jona hatte so viel Geld, um die Überfahrt bezahlen zu können. Doch unser Gott hat Jona nicht losgelassen. Jona war davon überzeugt, nachdem diese drei Dinge zutrafen, ein Schiff, einen Platz, genügend Geld, es ist der Wille Gottes, dass ich fliehe. Denn sonst würde kein Schiff da sein, das weit wegfahren würde, bis an das Ende der Welt. Es gäbe keinen Platz und ich hätte auch nicht das Geld dafür. Obwohl Jona davon überzeugt war, dass es Gottes Wille ist, wollen wir festhalten, dass der Hüter Israels nicht geschlafen hat. Und ich möchte jetzt den Vers 5 lesen in Jona Kapitel 1. Am Schluss, aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen und lag und schlief. Ich habe mich gefragt, wie ist es möglich, bei solch einem klaren Auftrage Gottes seelenruhig und tief schlafen zu können? Also wenn ich ein unwohles Gewissen habe, ihr Lieben, dann ist die Matratze entweder zu weich oder zu hart, die Decke zu kurz oder zu lang oder zu schwer und das Kissen, das passt auch nicht und ich wälze mich im Bett. Doch Jona, er kann hervorragend schlafen. Wie ist das möglich? Bitte denkt an diese drei Dinge, die ich euch gesagt habe. Ein großes Schiff, einen Platz und genügend Reisegeld. Und ich sagte bereits, dass der Hüter Israels nicht schlief, und ich lese jetzt den Vers 4. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Unserem Gott bleibt nichts verborgen. Er lässt einen gewaltigen Sturm aufkommen. Gott schickt diesen Sturm, damit Jona aus seinem physischen Schlaf erwacht und aus dem Trugschluss vor Gott fliehen zu können. Und Gott schickt den Sturm, damit Jona durch das Wackeln des Schiffes wach wird. Natürlich wünschte Gott auch, dass irgendjemand hinunterging in die Kajüte, um den pennenden Jona zu treffen und ihn wach zu rütteln. Ich lese den Vers 5, und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Schiff und Mannschaft befanden sich in Katastrophennot, denn das Schiff wurde hin und her geworfen, doch Jona bekommt von all diesen Dingen nichts mit, denn er schläft tief und fest. Ich denke, alle von uns kennen das Sprichwort, Not lehrt beten. Die Seeleute kamen im Allgemeinen aus unterschiedlichen Völkern. Und so unterschiedlich waren auch ihre Religionen und ihre Götter. Und in dieser lebensbedrohenden Not rief jeder zu seinem Gott. Doch leider hat ihr Gott nicht gehört. Er hat nicht reagiert. Damit sich das Schiff wegen des hohen Wellenganges besser über Wasser halten konnte, warf man etliche Fracht ins Meer. Ihr Lieben, die Ladung wurde gegen Leben geopfert. Doch dadurch wurde die Not in keiner Weise gelindert. Und Jona merkte und hörte von all dem nichts, was auf Deck geschah, denn er schlief seelenruhig in seiner Kajüte. Ich möchte euch, ihr Lieben, auf einige Lehren hinweisen, die in den Versen 3 und 5 nicht sofort zu erkennen sind. Im Vers 3 heißt es, und Jona kam hinab nach Jaffo. Das heißt, Jona ist von Gathhefer hinuntergegangen, Gathhefer liegt im Galiläa und ziemlich hoch, hinuntergegangen zu dem Hafen Jaffo. Ein weiteres möchte ich erwähnen. Im Vers 5 heißt es, aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, also vom Schiffsdeck in das Innere des Schiffes. Dies ist ein lokales Hinuntergehen. Vorher war es ein geografisches Hinuntergehen von Gathhefer nach Jaffo und jetzt ein lokales Hinuntergehen. Es gibt noch ein drittes Hinuntergehen bzw. Hinunterfallen, das Werfen vom Schiffsdeck ins Meer. Auch dieses Fallen ist ein lokales Fallen. Ihr Lieben, die äußeren Beschreibungen haben einen symbolischen Sinn. Wie wir bildlich sagen, er ist heruntergekommen. Mit ihm ist nichts mehr los. Ähnlich sagen es die Hebräer, er ist hinuntergestiegen. Das heißt, er ist innerlich gefallen. Und das meint, Jona hat sich ganz bewusst von Gott distanziert. Er hat sich von Gott entfernt. Ein Entfernen von Gott ist immer mit einem Rückgang verbunden. Jona hatte sich in das Schiffsinnere verkrümelt, so haben wir es gelesen im Vers 5. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen und lag und schlief. Und jetzt lese ich den Vers 6. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Stehe auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott uns an uns denken will, dass wir nicht verderben. Aus irgendeinem Grund, es wird uns nicht berichtet, aber aus irgendeinem Grund musste der Kapitän unter Deck gehen. Und dort fand er den Jona schlafend vor. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie der Kapitän überrascht war, dass der Jona trotz dieser Not, die die Leute an Deck hatten, so tief schlafen konnte und dass er ihn gerüttelt hat, bis er endlich wach wurde. Jona, wir sind in großer Not und du schläfst hier seelenruhig. Welch ein Kontrast. Auf der einen Seite Sturm, Angst der Seeleute, Gebet zu ihren Göttern, Ladung zur Erleichterung des Schiffes über Bord geworfen und auf der anderen Seite liegt einer dort in der Koje und schläft. Ist es heute nicht ähnlich? Menschen gehen unter, weil Gottes Volk oder weil die Christen hier und da schläfrig geworden sind. Der Kapitän erinnert mich an Jesus, der mich ebenfalls aufrüttelt und mir sagt, höre auf zu schlafen. Versuch nicht irgendetwas zu vertuschen. Wache auf, rede wieder mit mir, lebe wieder mit mir. Und wenn ich an den Vers 6 denke, so in der Mitte, was schläfst du? Stehe auf, rufe deinen Gott an. Es ist schon eigenartig, dass ein Heide den Mann Gottes ansprechen muss und ihm sagen muss, wache endlich auf und bete deinen Gott an. Ein Heide als Bote Gottes. Jona, stehe auf. Jona, erhebe dich. Aufstehen ist das Gegenteil von hinuntergehen. Jona begriff, was der Heide ihm sagte. Er hat es sowohl akustisch begriffen, aber auch symbolisch. Und obwohl der Heide nichts von Jonas Flucht wusste, haben ihn dennoch seine Worte ganz schön getroffen. Stehe auf, bete zu Gott. Und vielleicht hilf dein Gott uns. Unsere Götter, die wir angerufen haben, haben nicht geholfen, aber vielleicht hilft dein Gott. Während der Kapitän bei Jona war, kamen die Schiffsleute zu dem Schluss, dass der Sturm eine Folge von Gottes Zorn war über einen, der an Bord sich befand, aber nicht richtig gelebt hat. Und ich lese Vers 7, und einer sprach zum anderen: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und sie haben gelost, und das Los fiel dann auf Jona, und als sie losten, traf es Jona. Wenn ich den Vers 8 nehme, dann stellen die Seeleute 4 Fragen an Jona. Da sprachen sie zu Jona: Sag uns, warum geht es uns so übel? Und jetzt die erste Frage: Was ist dein Gewerbe? Die zweite Frage: Und wo kommst du her? Dritte Frage: Aus welchem Land bist du? Und die vierte Frage: Und zu welchem Volk gehörst du? Wer bist du eigentlich, Jona? Und Jona hat ihnen eine Antwort gegeben. Wenn ich den Vers 9 nehme, da sagt der Jona: Ich bin ein Hebräer. Ich glaube an den Gott, der Himmel, Erde und das Land gemacht hat. Für die Mannschaft war es klar: Wenn der Gott von Jona Himmel, Erde und alles, was darauf ist, gemacht hat, dann ist er auch der Gott über alle Naturgewalten. Auch wurde ihnen bewusst, dass das Wüten des Meeres ein Zeichen der Unzufriedenheit des Gottes Jonas war. Jona, und so lese ich jetzt im Vers 10, da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu Jona: Jona, warum hast du das getan? Denn die Schiffsleute haben zuvor durch Jona erfahren, warum er unterwegs war. Jona, warum hast du das getan? Mir scheint, dass die heidnischen Schiffsleute die Tragweite der Gefahr besser einordnen konnten als Jona selbst. Nach Vers 12 erkannte Jona, dass er der Verantwortliche war für das Unwetter und für die lebensbedrohende Gefahr der Schiffsmannschaft. Und Jona war bereit, die Konsequenzen zu tragen, selbst wenn es seinen Tod bedeutet hätte. Ich lese Vers 13. Die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie vor. Welch ein Kontrast! Da sind Heiden, die wollen auf jeden Fall Jona retten. Und darum haben sie gerudert. Und dem Jona macht es überhaupt nichts aus, dass über 120.000 Menschen sterben. Vers 14. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben um das Leben dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldig Blut zu. Denn Herr, du tust, wie es dir gefällt. Jona hatte zuvor gesagt: Ich bin ja der Schuldige. Wenn ihr mich über Bord werft, dann wird es ruhig sein. Also wird das Meer Stille sein. Es wird nicht mehr so stürmen. Was mir hier auffällt, in dem Vers 14, da riefen sie zu dem Herrn. Und im Hebräischen steht, da riefen diese Heiden Jahwe an. Jahwe ist unser Herr Jesus Christus. Jahwe, vergib uns, wenn wir trotz des Losens und dem Bekenntnis von Jona, dass der Sturm durch ihn verursacht wurde, unschuldig Blut vergießen. Die Seeleute wollen natürlich nicht den Menschen opfern. Aus Angst, dass sie irgendwie schuldig werden an dem Mord an Jona. Und diese Haltung steht wirklich im Kontrast zu Jona, der gleichgültig war und 120.000 Menschen einfach sterben lassen wollte. Die Seeleute wollen natürlich nicht einen Menschen opfern. Und schlussendlich befolgen die Matrosen Jonas Anweisung und werfen den Propheten ins Meer. Und ich lese den ersten Teil von Vers 12. Er aber sprach, nehmt mich und werft mich ins Meer. Und Vers 15. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Und was war die Folge? Steht auch im Vers 15. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Für die Matrosen war es unmissverständlich. Das Wüten des Meeres hat etwas mit diesem Mann zu tun. Denn das Meer war plötzlich still. Ich lese den Vers 16. Und die Leute fürchteten Jahwe. Sie fürchteten ihn sehr und brachten Jahwe Opfer und taten ihm Gelübde. Völlig bewegt von dem Wunder brachten die Heiden Jahwe Opfer dar und legten Gelübde ab. Und wenn es hier heißt, sie fürchteten Jahwe, dann meint es nicht, dass sie eine Angst vor Jahwe hatten, sondern es meint, sie hatten Respekt vor Gott. Sie akzeptierten ihn als wirklich den Schöpfer von Himmel und Erde und was darinnen ist. Ich sprach heute Morgen über Jona Kapitel 1. Ich möchte nur noch einen Vers aus Kapitel 2 vorlesen. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Der Prophet kam also in den Fluten nicht um, wie man es erwarten könnte. Gott war bereit, Jona trotz seiner Dickköpfigkeit zu vergeben. Und Jona wurde dann in einem Jimbo-Fisch, so schnell wie möglich zurückgebracht nach Jaffo. Gott als der große Retter. Selbst Tiere sind ihm gehorsam. Ihr Lieben, unser Gott ist gnädig und er vergibt uns. Falls wir einem modernen Jona gleichen sollten, dann dürfen wir wissen, es gibt einen Gott im Himmel, der für uns da ist, der uns wirklich helfen will. Und ich möchte zusammenfassend Folgendes sagen. Erstens, wenn der Prophet Jona unserem Gott sofort gehorcht hätte, wären ihm und den Schiffsleuten viele bittere Erfahrungen erspart geblieben. Und dasselbe trifft auch auf uns zu. Wenn wir diesem Worte folgen, bleiben uns viele bittere Erfahrungen erspart. Ich möchte ein zweites sagen. Trotz der Flucht vor Gott verließ unser Herr Jona nicht. Welch eine gute Nachricht. Auch ich kann Ähnliches bezeugen, trotz dass ich hier und da Dinge tue, die nicht in Ordnung sind. Ist Gott für mich da und ist bereit, mir zu vergeben? Aber wir dürfen mit Gottes Langmut nicht spielen. Ein drittes: Egal wohin wir gehen oder fahren oder fliegen, vor Gott gibt es kein Entfliehen. Und die Frage kommt auf, ist das für mich ein Trost, dass Gott mit mir überall ist? Oder wünsche ich hier und da, dass Gott nicht anwesend ist? Und zum Schluss, Gottes Ziel für dich und mich lautet Rettung für die Ewigkeit. So sehr hat Gott Vater diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus für dich und für mich hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dieser Gott erwünscht, darum geht hin in alle Welt und verkündigt mein Evangelium. Wohl den Christen, die dieses Wort annehmen und ausleben. Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, der möge uns segnen. Freuen wir uns über jeden Dienst, den wir verrichten dürfen, ob hier in unserer Gemeinde oder an einem anderen Ort. Aber lasst uns mit den Kräften, die er uns gegeben hat, für ihn strahlen. Amen.